Den heutigen Predigtext finden wir in Markus 9, in Vers 24, den letzten Teil. Ich lese ab Vers 23. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es ist in unserem Land eine gute Tradition, für jedes neue Jahr eine biblische Losung auszugeben, die sogenannte Jahreslosung. Das ist kein Gottesurteil, weil ja diese Losung von Menschen ausgesucht wird. Inzwischen übernimmt das die sogenannte Ökumenische Arbeitsgemeinschaft fürs Bibellesen. Eigentlich ist die Jahreslosung eine evangelische Erfindung, muss man sagen, und ihre Entstehung lässt sich zurückverfolgen. Und das macht die Sache so spannend, in eine dramatische Zeit unserer Geschichte. Die Spur führt nämlich in das Jahr 1930, als sich die Vorboten einer totalitären Ideologie schon deutlich am Horizont abzeichnen. 1930, Goebbels beispielsweise war schon 1926 Gauleiter von Berlin-Brandenburg. Und diese Ideologie entwickelt sich immer deutlicher zur Zivilreligion, das heißt zu einer Weltanschauung, der alle Menschen unterwerfen werden sollen und dem das ganze Land unterworfen werden soll. Das heißt, politische Positionen und Vorstellungen werden aufgeladen zu Glaubenssätzen. Darüber darf man dann nicht mehr diskutieren. Entweder man unterwirft sich, dann gehört man dazu, oder man hat eine andere Meinung, dann gehört man nicht dazu. So war das auch schon damals. Alle Menschen sollten sich dem nationalsozialistischen Bekenntnis unterwerfen und deshalb erhebt die Zivilreligion den Anspruch, in allen gesellschaftlichen Bereichen gepredigt zu werden. Das geht los im Kindergarten, über die Schulen, die Sportvereine bis hinein in die Universitäten und nicht zuletzt in die offiziellen Kirchen. Auch sie sollen sich an der Verkündigung der Zivilreligion beteiligen. Es entsteht damals die Bewegung der sogenannten deutschen Christen, die in den Landeskirchen die Macht ergreifen und Hitler als gottgegebenen Segen für unser Land propagieren. Es wird der Arierparagraf eingeführt, wonach Menschen, die jüdischer Abstammung sind, aus dem Pfarrdienst entfernt werden. Und dagegen stemmt sich nun die Bewegung der sogenannten bekennenden Kirche, in der Männer wie zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Busch, Hans Lilje oder Walter Künneth einen sehr mutigen Einsatz für die Wahrheit des Evangeliums leisten. Und ein Instrument dieser Zivilreligion sind ihre Parolen, die sie den Menschen einzutrichtern versuchen, Woche für Woche durch ihre Massenmedien. Und da hat ein 41-jähriger Pfarrer die richtige Idee, Otto Riedmüller. Im Jahr 1930 ruft Riedmüller erstmalig die biblische Jahreslosung aus. Ein Wort ewiger Wahrheit gegen die tönernen und blechernen Parolen menschlicher Ideologie. 1930 das erste Mal Jahreslosung und er hatte dafür ausgesucht, Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben, die Juden zuerst und dann auch die Griechen, beziehungsweise die Heiden. Otto Riedmüller selbst hatte in den Anfangsjahren noch um seine Position gerungen. Er selbst hatte anfangs die Gefahr, die dem Land und der Kirche von der nationalsozialistischen Bewegung drohte, nicht völlig durchschaut, aber das änderte sich dann bald. Und sein Sohn schreibt über den Vater viele Jahre später im Rückblick, so wuchs bei Otto Riedmüller bittere Erkenntnis, Schutzpflicht für die evangelische Jugend, radikales Urteil gegen die totale Verfügung des neuen Staates über die Menschen, geistlicher Widerstand am Ort. Im März, April 1933 dann die Initiative, die zur ersten evangelischen Widerstandsgruppe in Dahlem, den sogenannten Jungreformatoren, führte. Otto Riedmüllers Name steht in den Listen ganz am Anfang dazu, Künneth und Lilje, später stößt Martin Niemöller dazu und Dietrich Bonhoeffer führt die Studenten der Jungreformatoren an. Das war der Beginn und Riedmüller war auch ein Liederdichter, nach der Predigt werden wir ein Lied singen miteinander, das aus seiner Feder stammt, Herr, wir stehen Hand in Hand, die dein Hand und Ruf verband. Seine Idee mit den Jahreslosungen wird 1934 von den evangelischen Kirchen übernommen und bis heute offiziell beibehalten. Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Jahreslosung leider oft auch missbraucht, um damit bestimmte politische Ziele zu verbinden. Und deswegen ist es immer wichtig, auch bei der Jahreslosung genau auf den Kontext zu schauen, also auf den Zusammenhang, in dem die jeweils steht. Und doch, trotz allen zeitweiligen Missbrauchs, sind die Jahreslosungen in diesen 9 Jahrzehnten, das muss man sich mal klar machen, seit 1930, in diesen 9 Jahrzehnten, Jahr für Jahr, vielen Menschen zur Ermutigung geworden und zur echten Orientierung. Und die Chance, die in diesen Jahreslosungen steckt, wird umso deutlicher, wenn wir das geistig und geistlich umkämpfte Umfeld vor Augen haben, in dem die ersten Losungen ausgegeben wurden. Als ein treues Zeugnis der Christen im Gegenüber zu einer totalitären gesellschaftlichen Entwicklung. Die neue Jahreslosung, die wir uns nun an der Schwelle zum neuen Jahr zurufen wollen, das in wenigen Stunden beginnen wird, diese neue Jahreslosung ist ein Stoßgebet, ein Notgebet. Zum Vergleich, die alte Jahreslosung war eher eine Aufforderung, ein Imperativ. 2019, suche Frieden und jage ihm nach. Psalm 34, Vers 15, suche Frieden und jage ihm nach. Das ist ein Auftrag. Die neue Jahreslosung ist ein Notgebet, ein Stoßgebet. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Markus 9, Vers 24. Die neue Jahreslosung hat für uns den Vorteil, dass wir als Gemeinde in ihr schon einem guten alten Bekannten gewissermaßen wieder begegnen. Denn mit dieser Jahreslosung hatten wir es bereits zum Jahresanfang zu tun, im Februar, im Rahmen unserer fortlaufenden Predigtreihe zum Markus-Evangelium. Markus 9, da haben wir das schon mal behandelt. Und heute dürfen wir also noch einmal in den letzten Stunden dieses Jahres zu diesem kostbaren Stoßgebet, zu diesem Vers 24 zurückkommen. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. In diesem Vers, in dieser Losung finden wir 3 Konstanten. Finden wir 3 bleibende Tatsachen, mit denen wir im neuen Jahr auf alle Fälle rechnen dürfen. 3 Konstanten, die für unser Leben wichtig sind. Und um den Vers richtig auszuschöpfen, ist es wichtig, dass wir uns noch einmal kurz an den Zusammenhang erinnern, in dem dieser verzweifelte Vater eines kranken Jungen diesen Ausruf dann getan hat. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gehen wir hinein in diesen Vers 14. Und sie kamen zu den Jüngern und eine große Menge um sie herum. Wer ist dieses Sie? Das ist Jesus. Jesus und das Führungstrio, das bei ihm ist, nämlich Petrus, Johannes und Jakobus. Das können Sie in den Versen davor lesen. Hinter den Vieren liegt wirklich eine Sternstunde. Eine Sternstunde, die die Jünger vor Staunen fast schwindelig machte. Petrus, Johannes und Jakobus hatten dabei sein dürfen bei dieser besonderen Situation, als Gott, der Vater, seinen Sohn noch einmal besonders beglaubigt hat, in seiner göttlichen Autorität vor den Augen dieser 3 Jünger, die als Zeugen gewissermaßen dabei waren. Das kann man in den Versen davor lesen, wo es heißt, dass Jesus vor ihren Augen verklärt wurde, dass er in einer ganz besonders strahlenden Helligkeit dastand und dass Gottes, des Vaters Stimme vom Himmel erschallte, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Dort irgendwo im Hermongebirge ist das passiert. Und jetzt kommen sie mit Jesus wieder zusammen herunter von diesem Berg und werden sofort in eine völlig andere Situation hineingezogen, die sie in diesen Versen vor sich haben. Der Kontrast könnte gar nicht schärfer gezeichnet werden. Das ist wie eine emotionale Achterbahnfahrt. Das geht so richtig rauf und ratz wieder runter. Vom hellsten Licht in die finsterste Dunkelheit. Es gibt ein berühmtes Gemälde von Raphael, in dem diese beiden Szenen dargestellt werden. Und ich nehme an, dass Sie alle dieses Bild vor sich haben. Nochmal ganz herzlichen Dank für die Vervielfältigung. Fehlt es noch irgendwo? Dem ist nicht so. Ein berühmtes Gemälde von Raphael, abgeschlossen um 1520. Im Original können Sie das in der Pinacoteca Vaticana, also in Rom, sich anschauen. Im oberen Teil die Begegnung Jesu mit Mose und Elia, die da plötzlich erscheinen, wo die Stimme des Vaters erklingt, seine Verherrlichung. Das ist der obere Teil des Bildes. Auf der einen Seite Mose, auf der anderen Seite Elia. Und dann schauen wir darunter und dann sehen wir das ganze Elend, das in Markus 9 beschrieben wird, in diesem grünen Gewand der Vater. Davor dieser kranke Sohn, eine Unruhe und Aufruhr sind in diesem Bild zu sehen. Friedrich Nietzsche hat hier in diesem Raphael ein Urbild menschlichen Leides erkannt, mit dem besessenen Knaben, wie er sagte, den verzweifelnden Trägern, den ratlos geängsteten Jüngern. Das hat Nietzsche zutiefst beeindruckt. Und was muss das für die drei, also Petrus, Johannes, Jakobus, für ein Schock gewesen sein, plötzlich unten in der Alltagsrealität wieder anzukommen, nach allem, was sie auf dem Berg erlebt hatten. Und dort werden sie von den übrigen Jüngern bereits erwartet. Und die drei merken sofort, dass da eine angespannte Stimmung herrscht, dass es offensichtlich Probleme gibt, möglicherweise sogar Ärger. Und genau das ist der Fall. Schriftgelehrte sind da, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn, nämlich Jesus, sah, liefen sie alle herbei und grüßten ihn. Wir kennen das ja aus dem Markus-Evangelium, wo die Jünger waren. Da war die Stasi der Schriftgelehrten meist nicht weit entfernt. Die sammeln Material für den Prozess gegen Jesus, den sie führen wollen. Und nun war Jesus zwischenzeitlich eben abwesend und da hatten sie die Jünger allein vor der Flinte und konnten natürlich noch besser Druck auf die machen. Es wird nicht gesagt, worum der Streit ging zwischen den Schriftgelehrten und den Jüngern, was der Stein des Anstoßes war. Aber sobald Jesus erscheint, das ist interessant, richtet sich die geballte Aufmerksamkeit gleich wieder auf seine Person. In Vers 15, sobald die Menge ihn sah, liefen sie herbei. Die Menge geriet in Bewegung, steht hier da. Der Begriff bedeutet, dass sie geradezu elektrisiert wurden und plötzlich ganz aufgeregt sind, weil Jesus da kommt. Und Jesus lässt sich nicht ablenken. Jesus geht sofort dazwischen, als er sieht, dass da Streit ist zwischen den Schriftgelehrten und seinen Jüngern. Und er stellt sich zwischen die Schriftgelehrten und seine Jünger und fordert Auskunft, was hier los ist. Vers 16, er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Und erstaunlicherweise bleiben die Schriftgelehrten stumm. Die waren ja sonst oft sehr vorlaut, aber hier bleiben sie stumm. Und auch von den Jüngern hört man keinen Ton. Möglicherweise sind sie noch eingeschüchtert. Aber dafür redet jemand anders. Mitten hinein in die angespannte Stille macht sich plötzlich eine Männerstimme bemerkbar. Diese Männerstimme dürfte besorgt geklungen haben, sicher auch enttäuscht. Vers 17. Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten es nicht. Lukas 9 ergänzt noch, dass das sein einziger Sohn war. Und jetzt ergibt sich für uns so langsam ein Bild, was hier passiert ist. Der Vater hatte gehofft, er würde Jesus persönlich antreffen. Ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Und er kommt und er findet nur diese Rumpftruppe der Jünger. Petrus, Johannes, Jakobus waren ja auch nicht dabei. Und dann hat sich der Vater offensichtlich an einen von den übrig gebliebenen Jüngern gewendet. Vielleicht an Andreas oder Philippus oder Bartholomäus oder Matthäus oder an wen auch immer. Und die können nicht helfen. Was für eine Enttäuschung. Das klingt hier noch so richtig durch. Sie konnten es nicht. Jesus, ich bin zu deinen Jüngern gegangen und sie konnten es nicht. Und dann funkt noch die staatliche Religionspolizei dazwischen und zettelt eine Diskussion mit den Jüngern an. Denen war der verzweifelte Vater offensichtlich völlig egal. Vielleicht haben sie die Jünger gefragt, ob sie hier ohne Genehmigung eine öffentliche Versammlung abhalten. Wir wissen es nicht. Und die Jünger hatten immerhin versucht, dieser gebeutelten Familie zu helfen. Das lesen wir in Vers 28, als sie Jesus fragen, warum konnten wir nicht austreiben? Das heißt, wir haben es probiert. Und mitten hinein in diese angespannte Situation schreit dann der Vater sein Notgebet, sein Stoßgebet. Mitten hinein schreit der Vater unsere Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und in diesem Vers treffen wir nun mindestens auf drei Konstanten. Drei Konstanten, die auch unser nächstes Jahr mit Sicherheit begleiten werden. Deshalb Konstanten, das dürfte bleiben. Erstens, das Erste, was uns begleiten wird, ist die Anfechtung des Glaubens. Erstens die Anfechtung des Glaubens. Hilf meinem Unglauben, sagt der Mann. Der Vater, der will ja Jesus vertrauen. Aber er spürt überdeutlich die Hindernisse in seinem Herzen. Worin bestanden die Not dieses einzigen Sohnes, den er hatte? Vers 18, wo ihn erwischt, reißt er ihn, er hat Schaum vor dem Mund, er knirscht mit den Zähnen. Vers 20, als der Geist ihn sah, riss er ihn und er fiel auf die Erde und wälzte sich, hatte Schaum vor dem Mund. Vers 22, oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Und dann noch Vers 25, sieht Jesus diesen Geist und sagt, du sprachloser und tauber Geist. Was war das? Wie soll man das einordnen? Vers 17 sagt, er war stumm. Vers 25, ein sprachloser und tauber Geist, der machte diesen Jungen offensichtlich taubstumm. Einige Indikatoren ähneln dem Krankheitsbild Epilepsie. Matthäus 17, Vers 15 benennt die Phänomene mit dem sehr seltenen griechischen Wort für mondsüchtig. Im Englischen würde man den Befund vielleicht definieren als Nervous Mental Disorder, als neurologische abnorme Phänomene. Aber alle Evangelien machen deutlich, hier war mehr als Krankheit. Dahinter steckte in diesem Fall ein finsterer Geist. Pneuma steht da. Das heißt auf Deutsch gesagt, der Junge war dämonisch besessen. Das Neue Testament unterscheidet übrigens deutlich zwischen Besessenheit und Krankheit. Können wir in Markus 5 sehen. Es ist ganz offensichtlich, dass zur Zeit Jesu die Dämonen in einer Weise in Erscheinung traten, also Mächte der Finsternis im Dienst des Teufels, wie niemals zuvor und niemals wieder danach in der Geschichte. Die übliche Strategie des Teufels ist ja, dass er sich maskiert, dass er im Verborgenen handelt, dass er am liebsten inkognito bleiben und nicht erkannt werden will. Aber als Gottes Sohn auf die Erde kam, da entlarvte er gewissermaßen die Existenz der Dämonen. Und so wurde in einzelnen Momenten, als Jesus auf der Erde war, diese unsichtbare Welt, die auch für uns größtenteils unsichtbar bleibt und auch unsichtbar bleiben soll, die uns normalerweise verborgen ist, sie wurde in einigen Momenten plötzlich in einer erschreckenden Weise sichtbar. Und die Bibel warnt uns dringend davor, unsererseits zu versuchen, in diese Welt einzudringen. Und worauf zielt der Teufel? Auch das sehen wir hier so deutlich. Er will den Menschen entwürdigen. Er will den Menschen jeglicher Kontrolle berauben. Er will den Menschen die Abscheulichkeit preisgeben. Er will ihn quälen. Und was für eine beklemmende Situation finden wir hier geschildert in diesen Versen 18 und auch 20. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn und er fiel auf die Erde und wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Der Teufel versucht alles, um den Menschen zu entstellen, damit der Mensch nicht mehr erkannt werden kann als das, wozu Gott ihn geschaffen hat, nämlich als das würdevolle Ebenbild des heiligen Gottes. Obwohl die Sünde dazu gekommen ist, immer noch würdevolles Ebenbild, das soll der Mensch sein. Und er kommt zu Jesus. Und Jesus ist die letzte Hoffnung für diesen Vater. Hat er Jesus schon nicht angetroffen, bittet er wenigstens die Jünger. Und die Jünger wollen auch helfen, aber sie können nicht. Das ist die Situation, wie der arme Vater sie Jesus beschreibt. Und jetzt wissen alle, auch Petrus, Jakobus und Johannes, was passiert ist. Und sie fragen gespannt, was wird Jesus jetzt machen? Wie wird Jesus jetzt reagieren seinerseits? Und Jesus, Vers 19, antwortete ihnen und sprach, o du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Das ist interessant. Jesus redet nicht nur den Vater an, Jesus spricht hier in der Mehrzahl und vom Zusammenhang her wird deutlich, dass er die Jünger meint. Denn auf sie kommt es hier an. Der Vater hatte sich ja vertrauensvoll an die richtige Adresse gewandt. Der hatte ja eigentlich alles richtig gemacht in dieser Situation. Aber das Problem in dieser Lage, obwohl sie sich subjektiv bemüht haben, sind die Jünger selbst. Und die Jünger sind es, die Jesus hier in erster Weise anspricht, die er adressiert, wenn er sagt, oh du ungläubiges Geschlecht. Also was der Vater für sich selbst diagnostiziert, seinen Unglauben, ich glaube, hilf meinem Unglauben, das gilt für die Jünger ganz ähnlich. Die sind mindestens genauso angefochten. Und das, obwohl diese Jünger ja in einem echten, aufregend, richtigen Sinne, wie wir sagen würden, gläubig waren. Die hatten ja den Ruf Jesu gehört. Die hatten ihr Herz an Jesus gehängt. Die hatten alles für ihn verlassen. Klar, es fehlt ihnen noch mancher Durchblick zu diesem Zeitpunkt. Aber ihr Glaube war echt. Ihr Glaube war echt, mit Ausnahme von Judas. Und trotzdem betrübt ihr Verhalten in dieser Situation den Herrn. Dieser Satz in Vers 19 ist nicht zornig gesprochen von Jesus, sondern betrübt. Er sagt nicht, hey Leute, ihr beschwert mich jetzt hier, was soll das noch? Sondern er sagt das voller Betrübnis und voller Bedauern. Oh, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Seid ihr immer noch nicht besser vorbereitet auf das, was jetzt ja auf euch zukommen wird, wenn mein Weg ans Kreuz führt? Leute, wie kann das sein? Wie kann das sein, nach allem, was ihr schon von mir erfahren habt und mit mir erlebt habt? Und wenn Sie nochmal auf das Bild schauen, was für ein Kontrast muss das für Jesus gewesen sein? Diese hoheitsvolle Begegnung mit Mose und Elia, die ihn ehren als den Sohn Gottes. Und dann dort unten dieses Misstrauen, dieses Nicht-Fertig-Werden mit der Situation seitens seiner Jünger. In einer früheren Situation hatten die Jünger ja bereits im Auftrag Jesu und durch seine Vollmacht ausgerüstet einige Wunder durchgeführt. Das wissen wir ja vom Markus-Evangelium. Als sie ihre erste Predigtour gemacht hatten, das war Markus 6, drei Kapitel früher. Und im Rahmen dieser ersten Predigtour hatten sie auch Dämonen ausgetrieben im Auftrag Jesu. Interessant. Was war aber dann hier das Problem? Warum bezeichnet Jesus sie in Vers 19 mit dem gleichen Wort, das der Vater in der Jahreslosung von sich selbst gebraucht, nämlich ungläubig, Apistos? Und warum bezieht er sie gleich ein und sagt, dieses ungläubige Geschlecht? Also plötzlich sieht er, wie nahe seine Leute doch gewissermaßen auch bei den anderen stehen, die noch nicht wirklich an ihn glauben. Wie lange soll ich bei euch sein? Wie viel Zeit brauchen wir noch? Wie viel Zeit haben wir noch, Leute, um euch gut auf die Zukunft vorbereiten zu können, wenn ich nicht mehr bei euch bin? In diesem Moment, denke ich, sieht Jesus auch, wie ihnen die Zeit davonläuft. Und wie sie sich in diesen Momenten eigentlich von ihm entfernen, seine eigenen Leute, weil sie, ja, warum eigentlich? Sie hatten ihm doch vertraut. Sie hatten doch schon ihre erste Bewährungsprobe bestanden, einige Wochen vorher. Wo ist das Problem? Hier in dieser Situation haben sie sich irgendwie eingebildet, die Sache in die eigenen Hände nehmen zu können. Das werden wir am Ende noch sehen in Vers 29. Sie haben was gemacht, sie haben was versucht. Aber irgendwie unabhängig von ihrem Herrn, auf eigene Rechnung. Sie waren sich dessen sicherlich nicht bewusst. Aber indem sie versucht haben, ihr Ding zu machen, sind sie irgendwie innerlich von Jesus abgerückt. Das muss das Problem gewesen sein. Wir schaffen das, haben sie gesagt. Das ist das typische, selbst sich aufblasende, aber total illusionsbehaftete menschliche Denken. Wir schaffen das. Wir Menschen kriegen das schon irgendwie hin. Und das Hauptproblem in dem Fall war nicht diese gescheiterte Hilfsmaßnahme. Das konnte ja Jesus noch zurechtbringen. Sondern die gespaltene Herzenshaltung seiner Leute. Und deswegen sagt Jesus, oh du ungläubiges Geschlecht, Leute, was macht ihr hier? Und die Frage ist, wo stehen wir in einer ähnlichen Gefahr? Nein, nicht Jesus zu verlassen, das ist hier nicht das Thema. Nicht grundsätzlich ihn zu verleugnen, darum geht's hier nicht. Aber wo stehen wir in der Gefahr, innerlich, ohne es zu merken, von Jesus abzurücken, unser eigenes Ding zu machen, die Verbindung zu ihm zu lockern? Das ist die eigentliche Anfechtung hier. Und wir müssen wissen, dass wir damit Jesus betrüben. Und wir müssen wissen, dass wir damit uns selbst gewissermaßen unserer größten Möglichkeiten, unseres größten Pfundes verlustig gehen. Das ist die eigentliche Anfechtung. Die Jünger werden sich irgendwie verlassen haben darauf, na, beim letzten Mal hat es ja auch geklappt, wir machen das. Und liebe Gemeinde, das wird auch eine ganz entscheidende Frage im neuen Jahr sein, worauf wir letztlich bauen. Woran klammern wir uns? Woran hoffen wir? Worauf verlassen wir uns? Unser Problem im Vertrauen zu Jesus ist, denke ich, oft nicht, dass wir uns zu schwach fühlen, obwohl es das auch gibt. Sondern unser Hauptproblem im Verhältnis Jesus gegenüber ist oft, dass wir uns zu stark fühlen. Und das ist die eigentliche Anfechtung hier. Und immer dann, wenn wir diese Anfechtung von innen, wenn wir der nachgeben, dann bekommt die andere Anfechtung, nämlich die Anfechtung von außen, eine ganz andere Wucht. Dann kann sie uns ganz anders treffen, weil sie uns auf dem falschen Fuß erwischt, wie wir sagen würden. Hier war diese Anfechtung von außen die dämonische Besessenheit dieses Jungen. Hier war die Anfechtung von außen die Notlage des Vaters, dem sie irgendwie helfen wollten, aber nicht konnten. Aber hier war die Anfechtung von außen auch die Beschimpfung durch die Schriftgelehrten. Und ihr Lieben, genauso ist es bei uns. Es prasselt ja auch auf uns genügend ein. Und das wird sich 2020 sicherlich nicht ändern. Jeder von uns hat seine persönlichen Nöte, mit denen er klarkommen muss. Mit denen er irgendwie klarkommen muss. Und manchmal kommt die Erleichterung nicht so schnell, wie wir das erhofft hätten. Mancher ist einfach überfordert in seiner Arbeit. Mancher kriegt diese Anfechtung von außen, diesen Druck durch missliebige Zeitgenossen, die ihm das Leben schwer machen und sauer und die ihm die Ruhe rauben. Und auch das gesellschaftliche Umfeld kann zu einer Anfechtung und Bedrängnis werden, sowohl für den Einzelnen als auch für die Gemeinde Jesu. Und ich denke, auch das muss man zum Jahresende 2019 sagen. Auch politisch hängen ja doch manche sehr konkreten Damoklesschwerter über dem Beginn des neuen Jahres, von denen wir nicht wissen, wie sich dies weiterentwickeln wird. Nur zwei Beispiele. Die Regierung will ein neues Gesetz zum Verhalten gegenüber Homosexualität durchbringen. Das haben die kurz vor Weihnachten im Kabinett noch beschlossen, am 17.12. Und Sie können das jetzt nachlesen auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums, also des Hauses von Herrn Spahn. Große Überschrift: Es ist okay, so wie du bist. Therapien zur Heilung, in Anführungsstrichen, von Homosexualität sollen künftig verboten werden. Folgender Text: Medizinische Interventionen, die darauf gerichtet sind, die sexuelle Orientierung oder die selbstempfundene geschlechtliche Identität einer Person gezielt zu verändern oder zu unterdrücken, sollen künftig verboten werden. Das ist Ziel des Entwurfs eines Gesetzes zum Schutz vor Konversionsbehandlungen, dem das Kabinett am 17.12.2019 zugestimmt hat. Verstöße sollen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einem hohen Bußgeld geahndet werden. Nun, juristisch ist noch nicht ganz eindeutig, welche Folgen das für die Seelsorge der Gemeinden haben wird. Einige Juristen sind schon dabei, die Zusammenhänge zu prüfen. Es gibt in dieser Gesetzesvorlage auch einige Interpretationsspielräume, wenn man sich das genauer anschaut. Aber so oder so wird hier ein Instrumentarium geschaffen, das genutzt werden kann, um das christliche Bekenntnis zu Gottes Schöpfungsordnung einzuschüchtern und zurückzudrängen. Und der Begriff Konversionstherapie ist ja sowieso fragwürdig, weil hier ein völlig falscher Eindruck erweckt wird. In christlicher Seelsorge darf ja ohnehin niemals gezwungen werden. Dann hört sie sowieso auf, christliche Seelsorge zu werden. Es ist ja nicht so, dass die Christen durch die Lande gehen und nach Homosexuellen suchen, denen sie ihren Rat aufdrängen könnten. Sondern es geht darum, wenn ein Mensch sein Leben an dieser Stelle ändern will, weil er von Gottes Wahrheit in der Bibel überzeugt ist, dass ihm dann diese erbetene Hilfe nicht verweigert wird, in aller Freiheit. Darum geht es. Und wohlgemerkt, das Gesetz ist noch nicht in Kraft. Es ist ja noch nicht vom Bundestag diskutiert und beschlossen worden. Aber es schafft schon jetzt ein Klima der Verunsicherung, von dem wir uns, liebe Geschwister, nicht anstecken lassen dürfen. Ein weiteres Damoklesschwert ist die Ankündigung, sogenannte Kinderrechte in das Grundgesetz aufzunehmen. Obwohl es schon jetzt keine juristische Schutzlücke gibt im Grundgesetz. Und damit wird ein weiteres Instrumentarium vorbereitet, mit dem der Staat, wenn er das denn wollte, sich in die Familien hineindrängen könnte, um den elterlichen Schutz und den elterlichen Einfluss auf die Kinder zu unterlaufen. Auch das ist eine gesellschaftliche Anfechtung, der sich die Christen in unserem Land gegenübersehen und die uns zum Gebet herausfordert. 2020 warten also genügend Herausforderungen auf jeden von uns, persönlicher Art, gesellschaftlicher Art. Und die Frage, liebe Geschwister, worauf werden wir uns verlassen? Worauf werden wir uns gründen? Und halten wir das bitte fest, die entscheidende Anfechtung kommt nicht von außen, sondern von innen. Wenn wir anfangen, uns auf uns selbst zu verlassen. Das ist das Erste. Anfechtung des Glaubens. Aber die Hilfe naht. Denn Vers 19 ist noch nicht zu Ende. Am Ende von Vers 19 steht dieser Satz: Bringt ihn her zu mir. Und plötzlich kommt noch einmal Hoffnung in diese verzweifelten Gesichter. Aber auch Erschrecken, weil dann das passiert, was in Vers 20 geschrieben wird, wo der sich so schrecklich windet dort, dieser junge Mann, und man diese ganze Qual mit Augen sieht. Und der Dämon reagiert unmittelbar auf die Konfrontation mit Jesus. Und mitten in diesem Chaos, mitten in diesem Kampf, stellt Jesus dem Vater dann eine überraschende Frage, Vers 21. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Und man merkt erstmal auf als Leser und sagt, warum fragt Jesus jetzt ausgerechnet nach dieser Einzelheit? Warum? Das ist doch für die Heilung jetzt nicht entscheidend, wie lange das schon so geht. Außerdem weiß Jesus doch, was in dieser Familie los ist. Warum fragt Jesus? Ich denke, er fragt deshalb, weil er dem Vater einfach die Chance geben will, seine Geschichte nochmal zu erzählen. Jesus will diesem gebeutelten Mann den Mund öffnen und das Herz. Und damit zeigt Jesus dem Vater, du bist für mich nicht ein Fall, den ich hier irgendwie auch noch behandle, sondern ich sehe dich in deiner speziellen, unverwechselbaren Situation, mit deiner speziellen, persönlichen Geschichte. Und das ist wieder so typisch. Das haben wir so oft gesehen bei Jesus im Markus-Evangelium, sein Mitleid, wie es ihm wirklich immer genau um den Einzelnen geht, dem er sich zuwendet. Jesus sammelt die Menschen nie zu einer Masse zusammen, die er dann irgendwie als Masse dirigiert, sondern Jesus teilt die Masse immer in lauter Einzelne. Und so auch hier. Und so macht er das bei uns doch auch. Wie lange ist es schon so, fragt er uns. Wie lange ist es schon so, dass sie ihre Schlafprobleme haben und keine Ruhe mehr finden nachts? Und dann kommen all die quälenden Gedanken. Wie lange ist es schon so, dass sie eine erschreckende Diagnose bekommen haben, mit der sie jetzt irgendwie fertig werden müssen? Wie lange ist es schon so, dass du viele Bewerbungen schreibst und immer noch keine positive Antwort gekriegt hast? Wie lange ist es schon so, dass ihr euch in eurer Ehe ständig aneinander reibt und keine Nähe mehr zueinander finden könnt oder zu finden scheint? Wie lange ist es schon so, dass du von deinen Zweifeln so eingemauert wirst, dass du kaum noch beten kannst? Wie lange ist es schon so, dass du für einen geliebten Menschen betest, Gott möge doch in seinem Leben diese entscheidende Not verändern und es scheint sich nicht zu tun? Wie lange ist es schon so? Und er sprach von Kindheit an. Das ist lang. Und die das mithören, die sehen plötzlich vor Augen, wie dieser Vater jahrelang als Dauerbeschützer aufpassen muss, dass sein Sohn sich nicht selbst zerstört. Weil er immer wieder dazu getrieben wird, sich ins Feuer zu stürzen und andere Gefahren zu suchen. Und ständig ist dieser Vater in Sorge, was macht er als nächstes, wie kann ich ihn beschützen? Und der Teufel will Menschen umbringen, der Teufel will immer Leben zerstören, der Teufel will immer in Verzweiflung treiben. Und der Vater redet sich das alles von der Seele. Und in diesem Reden mit Jesus wird dem Vater immer klarer, wenn es noch eine Hoffnung geben sollte, dann werde ich die nur hier finden, nämlich bei Jesus selbst. Und dann bricht es aus ihm heraus, diese Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dann bricht es aus ihm heraus. Und das, ihr Lieben, ist die zweite Konstante des neuen Jahres, die in dieser Jahreslosung für uns gewissermaßen gut aufgehoben wird. Der Anker des Glaubens. Die Anfechtung des Glaubens, das erste. Der Anker des Glaubens, das zweite. Und der Anker unseres Glaubens ist ganz einfach Jesus selbst. Hilf du meinem Unglauben, sagt der Mann. Und am Anfang steht dieser Vater sich noch selbst quasi im Wege. In Vers 22 ist etwas ungeschickt, wie er dann Jesus bittet und dem vorausschickt, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Und hier merken wir, dieser Vers 22, der fängt diese ganze Widersprüchlichkeit an ein, die noch im Herzen dieses Mannes ist. Auch diese Spannung, die da noch in ihm wühlt. Und Jesus stößt sich nicht daran. Und Jesus führt ihn in diesen Momenten trotzdem zum Glauben. Und Glauben heißt, ich mache meinen Anker allein bei Jesus fest. Das ist Glauben. Glauben ist, dass du den Anker deines Lebens allein bei Jesus festmachst. Dass du sagst, ich will ihm gehören mit meinem Leben. Ich will ihm folgen mit meinem Weg. Ich weiß, dass ich von ihm abhängig bin, um in den Himmel zu kommen, weil er allein das Problem meiner Schuld vor Gott gelöst hat durch seinen Tod am Kreuz. Der Anker des Glaubens. Du machst ihn alleine fest bei Jesus. Und wir sehen, bei diesem Mann ist das natürlich noch zerbrechlich. Und objektiv betrachtet war ja das unverschämt, was er Jesus gegenüber gesagt hat. Wenn du etwas kannst. Also dem konnte doch nicht entgangen sein, wie unzählige Menschen Hilfe von Jesus bekommen hatten. Wunderbare, unvorstellbare Hilfe. Sonst wäre er doch nicht angekommen mit seinem Sohn. Aber dann war da die enttäuschende Erfahrung mit den Jüngern. Und alle Hoffnung scheint sich plötzlich in Luft aufzulösen. Und hinter dem Schleier seiner Tränen kann der Vater irgendwie nicht mehr richtig zwischen richtig und falsch unterscheiden. Also Markus schildert ja auch die ganze Emotionalität dieser Szene. Es ist eine irre, bedrückende Szene auch zunächst. Und dann steht er da vor Gottes Sohn, ohne das zu wissen, ohne das wirklich einschätzen zu können in der ganzen Tragweite. Und einerseits stellt er seine Macht in Frage und zugleich fleht er ihn an, doch ihm in letzter Not zu Hilfe zu eilen. Und unser Herr, der reagiert ganz liebevoll, aber auch ganz klar. Schauen wir, was er sagt in Vers 23. Du sagst, wenn du kannst, aber alles ist möglich dem, der da glaubt. Jesus sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Also etwas freier übersetzt könnte man sagen, also was deine Bemerkung über meine Macht betrifft, das ist nicht das Problem. Ich sage dir, die kritische Frage ist, ob du bereit bist, mir zu vertrauen. Das meint Jesus hier. Nicht meine Macht ist begrenzt und brüchig, sondern dein Glaube ist begrenzt und brüchig. Das ist das Problem. Aber stütze deine Hoffnung auf mich. Häng dich an mich. Denn alles ist möglich dem, der da glaubt, dem, der mir vertraut. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wegelauf und Bahn, der wird auch Wege finden, wo dein Fuß gehen kann. Und jetzt schauen wir wieder in dieses Bild rein und sehen, dass es einer von denen begriffen hat da unten. Sehen Sie, der Mann mit diesem roten, angeleuchteten Gewand und dem schwarzen Wuschelkopf. Das soll möglicherweise einen der Jünger darstellen. Und diese seltsame Frau da im Vordergrund des Bildes, bei der auch die Kunsthistoriker nicht so ganz einig sind, wen die eigentlich darstellen soll, aber die schaut zu den Jüngern hin und zeigt mit dem rechten Arm, das sehen sie auf diesen Jungen, so nach dem Motto, na, was könnte dem denn helfen? Und der Jünger in diesem roten Gewand, der zeigt zu Jesus in diesem Bild. Der zeigt zu Jesus und das ist im Grunde genommen die einzige Richtung, in die man hier zeigen und in die man hier schauen sollte. Er zeigt zu Jesus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und jetzt schauen wir genau hin. In Vers 22 hatte der Vater dieses Wort Hilf schon mal verwendet, dasselbe Wort. Da sagt er, erbarme dich unser und hilf uns. Und jetzt springen wir zu Vers 24. Und da sagt der Vater, hilf mir. Hilf meinem Unglauben. Jetzt ist ihm klar, dass er ganz allein vor diesem Herrn steht. Und so stehst du vor diesem Herrn und so stehe ich vor diesem Herrn. Und du kannst vor Jesus dich nicht einfach in ein Kollektiv zurückziehen und sagen, wir leben jetzt mal hier christlich. Sondern die Frage ist, ob du ihn so anrufen willst. Hilf mir. Jesus, hilf mir. Der Anker des Glaubens. Und jetzt legt der Vater alle Vorbehalte und Sicherungen beiseite und er wirft sich mit seiner ganzen Existenz und mit seinem Sohn dazu in die Arme des Retters. Und jetzt wird er auch ganz ehrlich vor Jesus. Jetzt drückt er das auch aus, sein Umgeworfensein, seine letzten Zweifel. Und diesen Vers, den der Vater hier sagt, diesen Satz, den der Vater hier sagt, den habe ich schon ganz oft Menschen weitergegeben, die mit einer Not zu mir kamen und sagten, ich kann einfach nicht glauben. Und dann habe ich sie immer wieder an diesen Vater erinnert und habe gesagt, dann sagen Sie es Jesus. Der hat gesagt, hilf meinem Unglauben. Ich will ja die Hilfe von dir. Und an dieser Stelle sehen Sie noch etwas ganz wichtig für das neue Jahr. Sie brauchen keinen starken Glauben. Sie müssen nur Ihren Anker an der richtigen Stelle festmachen. Der Anker des Glaubens ist entscheidend. Jesus ist entscheidend. Wo wir den Anker festmachen, Sie brauchen keinen starken Glauben. Im Parallelbericht fügt Matthäus noch ein, dass Jesus sagt, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, das hat Jesus auch noch in der Situation gesagt, also so winzig klein. Und wer ist das Modell für diesen Senfkorn-Glauben? Na, der Vater. Der hatte ja keine christliche Erfahrung, der war ja noch nicht mit den Jüngern gezogen. In seiner ganzen Verzweiflung steht er da und das ist der Glaube wie ein Senfkorn und er wirft diesen ganzen kleinen Glauben, den er hat auf Jesus. Der Anker des Glaubens. Das ist ein heiliger Moment, dieser Vers 24. Wenn du fragst, wie viel Glauben ist nötig, um vertrauensvoll durch dieses neue Jahr hindurchgehen zu können, wie viel Glauben ist nötig, um mit Gottes Hilfe rechnen zu können, dann guck dir diesen Moment an. So viel Glauben ist nötig. Wie ein Senfkorn. dass du dich mit deiner ganzen Verzweiflung auf Jesus wirfst, egal was deine Hauptnot dir zu sein scheint. Und dass du endlich aufhörst, Jesus Bedingungen zu stellen. Das lässt er sich nicht bieten. Jesus lässt sich von dir keine Bedingungen stellen und von mir auch nicht. Sondern dass du seine Bedingungen akzeptierst und zugibst, er ist der Einzige, der dir helfen kann. Und er will dir helfen, weil er dich lieb hat. Weil er dich lieb hat, will er dir helfen. Und dann bringt Jesus diese Situation schnell zu Ende. Er will jetzt keine Öffentlichkeit. Er will diesen Vater und seinen Sohn auch nicht in einer neuen Debatte aussetzen, wenn die Schriftgelehrten dann wieder mit irgendwas anfangen. Vers 25, und als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedroht er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und da schrie er, der Geist, und riss ihn sehr und fuhr aus und der Knabe lag da wie tot, sodass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Jesus gibt diesem Dämon hier einen Doppelbefehl. Er sagt, geh weg von ihm und komm nie mehr wieder. Du hast kein Anrecht mehr auf diesen jungen Mann. Und du wirst nie mehr wiederkommen. Du wirst nie mehr wiederkommen. Und dann ist das hier wie ein letztes hilfloses Aufbäumen dieses Dämons. Und Jesus nimmt den Jungen einfach bei der Hand. So wie er die verstorbene Tochter des Jairus einfach bei der Hand genommen hat und sie wieder aufgerichtet hat. Und dann stellt Jesus diesen verzweifelt hilflosen Sohn unter sie. Und jeder hat kapiert, der ist frei. Und Lukas 9, Vers 42 ergänzt noch, Jesus bedrohte den unsauberen Geist, machte den Knaben gesund und gab ihn seinem Vater wieder. Das ist so schön gesagt. Er hat ihn dem Vater wieder gesagt. Da hast du ihn wieder. Er ist wieder okay. Und dann ist die Situation vorbei und Vater und Sohn können getrost nach Hause gehen und wir freuen uns 2000 Jahre danach noch immer mit den beiden. Und Markus? Markus fügt diesem Report, in dem man noch so den Atem des Augenzeugen zu spüren meint, einen kleinen Nachbericht an, kurze Zeit später. Als die Jünger wieder in ihrem Quartier sind, wo man sie während dieser Tage aufgenommen hatte, endlich wieder raus aus der Öffentlichkeit, endlich keine Pharisäer mehr im Nacken, endlich wieder in Ruhe mit Jesus reden. Und da stößt Jesus sie auf eine letzte Konstante, die in dieser Jahreslosung auch noch mitschwingt. Und damit kommen wir dann zum Schluss. Erstens die Anfechtung des Glaubens, zweitens der Anker des Glaubens, der Ankerplatz für unseren Glauben ist Jesus allein. Und das dritte und letzte, was Jesus uns hier in der jahreslosen Zeit, ist die Arbeit des Glaubens. Die Jünger fragen etwas. Und daran sehen wir, dass dieser Vers 19, wo Jesus sagt, Mensch, wie lange soll ich euch noch ertragen, dass das nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen ist. Und das ist ein gutes Zeichen für die Ernsthaftigkeit der Jünger. Die kommen also in das Quartier zurück. Und dann steht hier Vers 28, und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und ich bin sicher, dass Jesus sich über diese Frage gefreut hat. Die Jünger fragen ihn, was war unser Fehler? Was war unser Problem? Und auch das ist ein gutes Beispiel für uns. Wir dürfen Jesus immer fragen, wenn eine Sache schiefgegangen ist. Und wir sollten ihn auch fragen, dass wir sagen, hey Jesus, was war falsch? Was willst du ändern bei uns? Und der Herr gibt ihnen eine ganz kurze, praktikable Antwort. Und damit endet dieser Text. Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Jesus bezieht das jetzt direkt auf diesen Anlass, diese Art, also diese Besessenheit. Aber das Grundprinzip, das gilt für alle Jesus-Jünger zu allen Zeiten. Und das ist deshalb die dritte Konstante für 2020, die Arbeit des Glaubens. Und die Hauptarbeit des Glaubens ist für uns eindeutig das Gebet. Das ist die Hauptarbeit. In einigen griechischen Handschriften steht noch der Zusatz Beten und Fasten. In der Schlachter finden Sie das auch zum Beispiel. In der Lutherübersetzung zum Beispiel steht das Fasten gar nicht, weil es nur in einigen alten griechischen Handschriften vorkommt, in anderen alten griechischen Handschriften nicht. Die Frage ist ja immer, welche Handschrift ist am nächsten dran an der allerersten Fassung? Aber das Beten steht in allen Handschriften. Und das ist das Wichtigste. Und von daher ist es auch nicht kriegsentscheidend, ob das Fasten nun ursprünglich dabei stand oder in einer späteren Fassung dazu kam. Denn auch das Fasten dient ja letztlich welchem Zweck? Die Konzentration auf das Beten zu stärken. Also es geht ums Beten. Und natürlich in diesem Sinne hat Jesus Fasten als eine gute Möglichkeit beschrieben. Also nicht als gutes Werk, um sich bei Gott Punkte zu verdienen. Nach dem Motto, ich hungere mal einen Tag und dann stehe ich bei Gott besser da. Oder als magisches Ritual, um Druck auf Gott zu machen und die Erhörung zu erzwingen. Auch das nicht. Fasten ist auch nicht Selbstkasteiung, um Strafe abzubüßen, sondern Fasten hat den einen Zweck, eine Hilfe zu sein, um sich besser auf das Gebet zu konzentrieren. Wie der junge Mann, dessen Vater mir das erzählt, ich glaube, ich habe das hier schon mal gesagt, als er für sich geprüft hat, ob er sich mit diesem Mädchen, mit dem er da in Kontakt gekommen war, ob er sich mit dem verloben sollte, da hat er noch mal ein paar Tage gefastet und gebetet. Einfach um Konzentration zu haben und Klarheit über diese doch wirklich sehr weichenstellende Frage zu gewinnen. Und danach war er seiner Sache dann gewiss. Aber das Entscheidende ist das Beten. Das ist die Arbeit des Glaubens. Luther hat gesagt, so wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, so soll ein Christ beten. Das Handwerkszeug eines Christen ist Beten. Und darum, ihr Lieben, darum ist es so gut, dass die neue Jahreslosung ausgerechnet ein Gebet ist. Denn dadurch werden wir ständig daran erinnert, dass unsere Hauptarbeit das Beten ist. Und hier sehen wir zum Schluss nochmal den Unterschied zwischen Jesus und seinen Aposteln. Jesus ist ja Gott. Jesus kann den Dämonen gebieten, die Jünger nicht. Die Jünger können nicht selber in eigener Vollmacht den Dämonen gebieten. Jesus sagt nicht, ihr hattet die falsche Exorzismusformel. Wir werden sowieso nicht zum Exorzismus durchführen angehalten in der Bibel. Jesus sagt nicht, ihr hattet keine Vollmacht. Ihr habt nicht so die richtige spirituelle Wucht gehabt, um dagegen vorzugehen. Sondern er sagt, ihr habt nicht gebetet. Und wie viel mehr gilt das für die spätere Gemeinde? Wir haben nirgendwo den Auftrag, Exorzismus mit Formeln oder Ritualen zu betreiben. Nirgendwo. Unsere Aufgabe ist das Beten. Und diese Aufgabe ist der ganzen Gemeinde gegeben und dem einzelnen Christen. Die Jünger fragen, wo war unser Problem? Warum sind wir gescheitert? Und Jesus sagt, weil ihr nicht gebetet habt. Weil ihr euch auf eure eigene Erfahrung und Fähigkeit verlassen habt. Ihr hattet das ja schon mal gemacht bei der ersten Aussendung. Und jetzt habt ihr gesagt, okay, wir wissen, wie es geht. Das ist die Hauptanfechtung. Und ihr Lieben, das gilt für alle Bereiche unseres Dienstes. Das gilt auch für unsere tagtägliche Nachfolge als Jünger unseres Herrn. All das lebt vom Gebet. Der echte Glaube handelt zuallererst dadurch, dass er betet. Jeder Christ für sich allein und wir als Gemeinde zusammen. Das ist keine religiöse Leistung, sondern hier geht es einfach um eine treue Praxis. Warum? Im Gebet praktizieren wir das, was den echten Glauben ausmacht, nämlich Abhängigkeit. Und das war genau das, was die Jünger nicht wollten. Das war ihre Anfechtung, dass sie diese Abhängigkeit irgendwie im Letzten nicht wollten. Aber genau das praktizieren wir im Gebet. Dass wir deutlich machen, Jesus, wir wissen, wir sind wirklich angewiesen von A bis Z. So beten wir auch oft, wenn wir mit denen, die mitarbeiten im Gottesdienst, mit den Ältesten vorher, wenn wir Jesus um den Segen für den Gottesdienst beten, dann machen wir das uns deutlicher, wir sagen es auch ihm immer wieder, Herr, wir wissen, wir sind auf dich angewiesen. Wenn ein Mensch wirklich dir begegnen soll in diesem Gottesdienst, wir können das nicht machen, du musst das tun. Wenn die Menschen wirklich von deinem Wort in ihrem Herzen getroffen und angesprochen werden sollen und getröstet werden sollen, dann musst du es bewirken. Und wir bitten dich von Herzen darum. Abhängigkeit von Jesus ist Glaube. Und diese Abhängigkeit lebt im Gebet. Und mein persönlicher, ich darf das hier einfach mal so bekennen, mein persönlicher Vorsatz für das neue Jahr besteht darin, treuer zu beten. Das hat nichts mit einem frommen Leistungssport zu tun. Der Jesus hat das ja in der Bergpredigt ganz deutlich gesagt, Matthäus 6, Vers 7, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. So ist das nicht gemeint, dass wir sozusagen menschliche Kraft einsetzen und irgendwelche Zeitpläne abhaken. Aber beten heißt, dass wir ganz bewusst die Nähe zu Jesus suchen, dass wir ihm immer wieder alles hinlegen und dass wir das zugeben, dass wir ihn brauchen. Und dass alles, was wir tun, nur dann wirklich etwas Gutes bewirken wird, im Segen geschehen wird, wenn er es segnet und beglaubigt. Und manchmal ist auch nur ein Stoßgebet nötig. Und möglich auch in manchen Situationen. Die Jahreslosung ist ein Stoßgebet. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass wir uns Zeit nehmen. Und es liegt auch eine große Verheißung darauf, dass wir das nicht nur als Einzelne tun, sondern als Gemeinde gemeinsam. Und auch das wollen wir uns als Arbeit von unserem Herrn zum Jahresanfang gewissermaßen auf die göttliche To-Do-Liste schreiben lassen. Die Arbeit des Glaubens, auch dass wir gemeinsam beten. Es gibt dafür so viele Verheißungen, wie zum Beispiel in 2. Chronik 7, Vers 14, wo Gott sagt, mein Volk, über das mein Name genannt ist, wenn es sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen, so will ich vom Himmel hören. In dem Zusammenhang ging es darum, dass sie gemeinsam Buße tun für eine gemeinsame Sünde, die sie begangen hatten. Aber es gilt grundsätzlich, 2. Chronik 7, Vers 14, wenn mein Volk sich demütigt, dass sie mein Angesicht suchen und sich an mich wenden, so will ich vom Himmel hören. Und eine andere Verheißung aus dem Neuen Testament, Philipper 4, Vers 6, unterstreicht das, wo Paulus sagt, sorgt euch um nichts, Philipper 4, Vers 6, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das wollen wir auch als Gemeinde doch ganz ernst nehmen. Eine kleine Anekdote, die Spurgeon zugeschrieben wird. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so von ihm passiert ist, mit ihm passiert ist, aber auf alle Fälle ist die Aussage sehr wichtig. Da kommen Besucher und staunen über das große Kirchengebäude, in dem Spurgeon predigt. Sie fragen ihn, sie erkennen ihn nicht, aber denken, er hat da irgendwas zu tun und fragen ihn, sagen Sie mal, wie bewältigt diese Gemeinde das eigentlich mit dieser Energieversorgung? So ein großes Gebäude, wie kriegen Sie das hin? Wo ist hier die Energiezentrale? Und Spurgeon sagt, wollen Sie es mal sehen? Im Keller natürlich, nehmen Sie mit. Und dann führt er die Besucher einige Treppenstufen hinunter durch einen Gang bis zu einer Tür. Und dann öffnet er die Tür und die rechnen jetzt damit, irgendwelche großen Turbinen oder so zu sehen. Und dann sieht man dort einen Versammlungsraum und da sitzen etliche Leute aus dieser Gemeinde und beten. Und Spurgeon sagt, sehen Sie, das ist die Energieversorgung für unsere Gemeinde. Und unser Heizungsraum hier ist immer am Donnerstag in Betrieb, ab 18.30 Uhr. Dann findet die gemeinsame Gebetsandacht statt. Aber auch überall dort wird die Energie für diese Gemeinde von Gott erbeten, wo der Einzelne bei sich zu Hause seine Hände faltet. Und ab dem 16. Januar wollen wir hier mit dieser Energieproduktion wieder beginnen. Und wer bisher noch nicht diesen Schritt dahin gefunden hat, vielleicht lässt er sich ja auch durch diese Jahreslosung dazu ermutigen, dazuzukommen. Ich komme zum Schluss. Dieser Vers, ihr Lieben, der gibt uns eine griffige Ausrüstung zum neuen Jahr mit. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Drei Konstanten haben wir hier gesehen. Das eine ist die Anfechtung des Glaubens, der Unglaube, der uns bedrängt. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn das passiert. Und wir müssen uns immer klar machen, dass die gefährlichere Anfechtung die von innen ist. Wenn wir meinen, wir könnten unsere Sache irgendwie selber hinkriegen und uns innerlich ein Stück von Jesus entfernen. Das ist die Anfechtung des Glaubens. Der Anker unseres Glaubens ist Jesus selbst. Er ist der Platz, wo wir unseren Anker wirklich festmachen können. Er ist der Ankerplatz. Und es wird im neuen Jahr nicht darauf ankommen, dass wir einen großen Glauben nachweisen können. Das Senfkorn reicht. Aber es wird darauf ankommen, dass du den Anker deiner Existenz an dieser Stelle festmachst und nirgendwo sonst. Und dann wartet auf uns die Arbeit des Glaubens. Und die Basis all dieser Arbeit ist das Gebet, zu dem der Herr uns ermutigt und ermuntert. Und mit dieser Basisausrüstung können wir dann getrost ins neue Jahr hineingehen, weil wir wissen dürfen, dass Jesus wirklich in jeder Sekunde da sein wird. Er hat das versprochen und er hat es uns im Hebräerbrief Kapitel 13 nochmal ausrichten lassen ab Vers 5. Der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und ich will nicht von dir weichen. Und so können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Und deshalb das Bild von Raphael, so berühmt es ist, so genial es ist, es hat einen riesigen Fehler. Aber dieser Fehler, der ist so grundsätzlich, dass er das ganze Bild falsch macht. Schauen Sie hin, Jesus taucht auf diesem Bild nur in der oberen Hälfte auf, bei der Verklärung auf dem Berg. Unten bleibt es dunkel. Auf dem unteren Bildabschnitt, da sind die ganzen Hilflosen nur unter sich. Die hilflosen Jünger, der hilflose Vater, der hilflose Sohn, die hilflosen Pharisäer. Und das ist in Wirklichkeit völlig anders. Denn derselbe Jesus, der oben in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint, der ist genauso in diesen unteren dunklen Teil reingegangen. Derselbe Jesus, der hat uns Hilflose nicht aus der Ferne gegrüßt und gesagt, ja, ich habe deine Situation irgendwie im Blick aus der Ferne. Sondern der wirkliche Jesus, der hat sich hier unten vor seine Jünger gestellt. Der hat sich den Dämonen entgegengestellt. Der hat sich ganz nah an die Seite des weinenden Vaters gestellt. Und dann hat er diesen gepeinigten Sohn wieder auf die Beine gestellt. Und dieser Jesus steht jetzt auch ganz nah an deiner Seite und er geht mit dir durch das ganze neue Jahr hindurch, weil er es dir versprochen hat. Amen. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass dieser Vater nicht umsonst geschrien hat und dass du derselbe bist, heute. Und dass wir keine Angst haben müssen vor dem, was im neuen Jahr auf uns zukommt. Und dass wir nicht erdrückt werden können von dem, was wir an manchen Lasten aus dem alten Jahr vielleicht noch mit uns mitschleppen. Herr, lass uns im Vertrauen zu dir wachsen. Und schenke uns die Getrostheit und den Mut, es wirklich alles bei dir abzuladen. Und danke, dass wir dann doch getröstet in das neue Jahr hineingehen dürfen. Und jeden Tag wieder an deiner Hand durch alles hindurch geführt werden. Lieber Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dich von ganzem Herzen. Und wir bitten dich darum, dass, wenn der eine oder andere hier unter uns diesen Schritt zu dir hin ganz persönlich noch nie gegangen ist, dass du ihm den Mut schenkst, das nicht lange aufzuschieben, sondern zu erkennen, dass du ihn lieb hast und dass du uns alle unsere Schuld vergeben willst und dass du unser zerbrechliches, begrenztes Leben in deine starken, ewigen Hände nehmen willst und dass dann alles gut wird. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.